Ich lese uns die ersten 14 Verse nach der Luther 2017. Da heißt es: Weiter, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich meine Zuversicht aufs Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meinte, er könnte sich aufs Fleisch verlassen, ich könnte es viel mehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadlich gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ich erachte doch es ja noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die, die durch den Glauben an Jesus Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, um so seinem Tode gleichgeschaltet zu werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und jage dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist ein ganz spannender Text. Er kommt von Philipper 2, wo sie Herausforderungen hatten, wo ein Mitarbeiter sehr krank geworden ist. Und dann sagt er nochmal, freut euch. Freut euch in dem Herrn. Gute Aussage. Tut eurem Herzen gut. Und der ganze Philipperbrief ist ja ein Brief der Freude. Und Freude ist so wichtig, weil die Freude im Herrn ist wie eine Schutzmauer um unser Herz herum. Wenn wir diese Freude verlieren, werden wir auf einmal merken, dass unser Herz, das sich so nach Erfüllung sehnt, sich allen möglichen Dingen zuwendet und nicht mehr da ist, wo es sein sollte, wo es wirklich wichtig ist. Kann man Freude befehlen? Wenn ich jetzt sagen würde, so jetzt in 20 Sekunden, bitte freut euch. Könntet ihr sagen, das kann ich? Du wirst vielleicht sagen, da muss ich nachdenken, worüber könnte ich mich denn freuen? Und da merken wir, Freude braucht immer einen Anlass. Vor Jahren habe ich mal damals unseren jüngeren Sohn, da war der vielleicht 5, 6 Jahre alt, mitgebracht nach Kanada. Wir haben alle darüber informiert, außer Opa. Für ihn sollte es eine besondere Überraschung sein. Und als natürlich der Kleine da war, hat Opa sich riesig gefreut. Und dann wurde er ganz ruhig. Wir sagten, was ist los? Und er sagte, wisst ihr was? Ihr habt mir die ganze Vorfreude genommen. Freude hat eine unwahrscheinliche Dimension. Wir haben Freude in dem, was wir jetzt erleben, aber wir haben auch Freude im Blick auf das, wo wir wissen, das erwarten wir. Wir haben eine Freude auf Jesus, Freude im Herrn, für das, was wir heute in ihm haben. Aber ich freue mich auf den Moment, wo ich eines Tages vor meinem Herrn stehen werde. Und nicht alleine, sondern Menschen aus allen Nationen und Völkern werden dort, wir werden zusammen dort stehen. Und wir haben nur eins vor Augen und eins im Herzen, das ist Jesus, den wir lieben. Wenn wir diese Schutzmauer nicht um unser Herz aufbauen, dann kommen so die anderen Dinge im Leben und die nisten sich bei uns ein. Diese anderen Dinge sind jetzt nicht schlecht, aber sie können, auch wenn sie gut sind, für uns eine Gefahr sein. Man sagt ja manchmal, manche Menschen sind so himmlisch gesonnen, dass sie auf der Erde nicht mehr zu gebrauchen sind. Das sollen wir nicht sein. Wir schalten das Leben nicht aus. Aber die Wertigkeit ist eine andere. Bei all dem, was in uns, für uns, um uns herum passiert, wir wollen den Fokus nicht verlieren, was uns wichtig ist, und das ist Jesus. Wenn das passiert, kommen wir auf die schiefe Bahn, wenn wir diesen Blick verlieren. 1. Samuel 27, da lesen wir von David. David hatte so viele Zusagen von Gott. Über Samuel gesalbt zum König. Von Abigail bestätigt, dass er der König sein wird. Von dem Thronanwärter Jonathan gesagt, ja, du wirst König werden. Aber David verlor den Fokus und es heißt, David dachte in seinem Herzen, eines Tages werde ich doch Saul in die Hände fallen. Und bitte lest das mal nach. Danach kam ganz viel Leid, ganz viel Blutvergießen, ganz viel Ungerechtigkeit. Warum? Weil David hatte den Fokus verloren, worum es wirklich geht im Leben, und hatte sich seinen Gedanken und seinem Denken hingegeben. Freu dich in dem Herrn, das ist das Wichtige. Darum geht es. Wir können die Widrigkeiten des Lebens nicht bestimmen. Sie können dich anfechten, sie können dich frustrieren, aber wenn du die Freude im Herrn hast, haben sie keine Kontrolle über dich. Jesus ist und bleibt die Konstanze unseres Lebens. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist konstant. Und wir sollten unsere Augen darauf lenken. Nur, es gibt Freudenfresser. Es gibt Dinge, die nehmen uns die Freude weg. Und dieser Freudenfresser Nummer 1, den erwähnt ja hier Paulus auch, es ist diese Werksgerechtigkeit, es ist diese Frömmigkeit aus eigener Leistung heraus, da wo wir uns was einbilden auf das, was wir können, wie fähig wir sind. Unsere älteste Enkelin, als sie gerade so kurz vor 3 Jahre alt war, da hörten wir sie, wie sie in der Ecke stand und sagte, was ich schon alles kann. Und ich musste so lachen, genau, das sind wir Menschen. Was wir schon alles können, was wir alles leisten können, geschafft haben, das ist alles nicht wichtig. Es wird nie ausreichen, das zu haben, was wir brauchen. Was ausreicht, ist Christus. Wir haben letztes Jahr 500 Jahre Reformation mit Luther in Deutschland gefeiert. Da ging es doch darum für Luther. Wie finde ich einen gnädigen Gott? Was muss ich tun, damit dieser Gott mir gnädig ist? Wenn ich auf meine eigenen Werke und Leistungen mich verlasse, wird immer die Frage im Hinterkopf sein, ist das genug? Fehlt mir noch was? Was müsste ich noch tun, damit ich ja wirklich Gewissheit meines Heils habe? Menschen, die auf diese Gesetzlichkeit, diese Frömmigkeit ihr Leben aufbauen, die haben diese Gewissheit nicht. Und sie sind gefährlich. Paulus nennt diese Leute Hunde. Das ist ein Schimpfwort in der jüdischen Tradition, für die Gottlosen, für die Ungläubigen. Normalerweise hat man das gegenüber den Heiden benutzt. Die glauben ja nicht an den wahren, lebendigen Gott. Und Paulus benutzt das hier, aber mit einer anderen Zielrichtung. Er ist eigentlich sehr massiv in seinen Worten hier, weil er weiß, dass wenn dieses einsetzt in unserem Herzen, das ist so ansteckend. Das zieht Kreise in unserem Leben. Er wusste ja aus eigener Hand, Paulus, dass all das nicht reicht. Ich habe das ja eben vorgelesen. Er hat gesagt, ich war so religiös, ich war ein solcher Eifer, ich bin ein Hebräer unter Hebräern, ich komme aus dem Stamm Benjamin, ich bin beschnitten worden am 8. Tag. Wenn irgendjemand sagen kann, der hat was vorzuzeigen, ich bin es. Wenn es um Leistung ging, da war er nicht zu übertreffen. Aber er wusste, es reicht nicht aus. Und deshalb dreht er jetzt den Spieß um. Und er sagt diesen frommen Leuten, den frommen Juden, die ihr Heil auf ihre Leistung gründen, er sagt, ihr seid die Hunde. Ihr seid diejenigen, die nicht den wahren Gott kennen. Ihr verlasst euch auf eure Leistung, auf das, was ihr könnt. Er nennt sie böswillige Arbeiter. Habt Acht vor der Zerschneidung. Er sagt, er wusste, es geht nicht um diese äußerlichen Zeichen. Mit der Beschneidung war ja das Volk Israel erkennbar. Sie gehörten zu Gottes Volk. Sie waren sein. Sie waren die Leute, die Gott vertrauten und Gottes Wort wahrnahmen. Und Paulus warnt davor, wer sich nur auf diese Dinge verlässt, aber nicht die Beschneidung des Herzens kennt, wo Gott an unserem Herzen arbeitet, der ist nicht da, wo er ist. Es ist eine Verstümmelung. Es ist nicht das, was Gott möchte. Böswillige Arbeiter. Und Paulus wusste, da ist mehr. Wenn du deine Bedeutung und deine Sicherheit nicht bei Jesus suchst, kannst du das wahre Leben nicht finden. Und es gibt ganz viele Menschen, religiös angestrichen bis an die Ohren, die haben aber keine Beziehung zu Jesus. Und sie bleiben leer in ihrem Herzen. Sie haben eine Form der Gottseligkeit, aber sie kennen Jesus nicht. Paulus war das so wichtig, er sagte, ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber dem überschwänglichen oder der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ich erachte es als Dreck. Die alte Luther-Übersetzung sagt, als Kot. Das kannst du zum Verbrennen noch benutzen, aber das ist für nichts Nutze. All das, was ich leisten kann, bringt nichts. Meine Zuversicht ist in Gottes Gnade. Und du sagst jetzt vielleicht, okay, das weiß ich alles. Ich weiß, dass ich selber aus meinen Werken, aus meinen guten Taten, aus meiner richtigen Einstellung nie mein Heil erwirken kann. Das ist alles von Gott geschenkt. Aber jetzt wird es spannend. Jetzt kommt dieser Vers 10. Da heißt es, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Weißt du, es ist eine Sache, es für wahr zu halten, dass Jesus Christus auferstanden ist. Aber es reicht nicht aus. Der Teufel hält es auch für wahr. Der weiß sogar, dass es wahr ist. Viel entscheidender ist, ob du Jesus kennst und die Kraft seiner Auferstehung. Dieses Wort kennen beschreibt eine ganz tiefe, innige Gemeinschaft zwischen zwei Personen. Die Bibel benutzt es auch für die Ehe, für Mann und Frau. Zwei Menschen, die alles teilen, die alles gemein sind, die gemein haben, die eins sind. Jesus kennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und da liegt der Unterschied. Viele Menschen kommen zu einer christlichen Gemeinde oder zur Kirche. Die kommen nicht, um Jesus kennenzulernen, sie kommen, um etwas von Jesus zu bekommen. Darf ich dich fragen, weshalb du heute Morgen hier bist? Was erwartest du? Vielleicht sind deine Beweggründe ganz andere. Auf jeden Fall ist es gut, dass du da bist. Aber warum kommst du wieder? Warum kommst du immer wieder zum Gottesdienst? Ist es dieses Verlangen, ich möchte Jesus kennen? Viele Menschen kommen heute ja, zu Gemeinden und es wird ihnen viel versprochen. Es wird ihnen Geld versprochen, Wohlstand, Glauben finden. Jesus will dir Gutes tun. Komm zu Jesus, er hilft dir mit deinen Problemen. Komm zu Jesus, er hilft dir bei der Arbeitssuche. Und wisst ihr was? Es stimmt. Jesus hilft uns. Aber deshalb komme ich nicht zur Gemeinde. Ich habe doch kein Tauschgeschäft mit Jesus. Ich komme zu dir, bin da für dich und dann gibst du mir dies. Nein, ich komme, um ihn kennenzulernen. Ich habe ein ganz anderes Motiv. Wir beschäftigen uns oft so damit, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich an Jesus glaube? Was bringt mir das? Ich glaube, da ist ein ganz gefährlicher Ansatz. Es geht nicht darum, was es mir bringt. Es geht darum, Jesus kennenzulernen. Jesus nachzufolgen. Die biblische Botschaft des Evangeliums sagt, ich folge Jesus auch, wenn ich meine Familie verliere, wenn ich krank bin, wenn Menschen mich verfolgen, wenn ich Not habe. Ich folge Jesus weiter. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, er hat gesagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und da, wo ich bin, werden meine Diener auch sein. Und Paulus spricht hier im Philipperbrief, dass wir Diener Gottes sind. Wir sollen ihm dienen. Da sein, wo Jesus ist. Ich erachte alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christo Jesus meines Herrn. Es geht mir nicht um das, was ich rausbekomme aus meinem Glauben. Es geht, Jesus zu begegnen. Ich möchte ihn kennen, die Kraft seiner Auferstehung. Das ist die Kraft, die mich erlöst hat, die mich freigekauft hat von Sünde und Schuld. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dann kommt der zweite Satz, den mögen wir gar nicht. Und teilhaben an seinem Leiden. Also mir wäre das lieb, wenn der Vers aufhören würde nach Kraft seiner Auferstehung. Das wäre ja schon mal was. Aber diese beiden Dinge, diese beiden Aspekte kannst du nicht voneinander trennen. Sie sind eine Einheit. Du wirst die Kraft deiner Auferstehung nicht erleben, wenn du nicht teilhast auch an seinen Leiden. Ich weiß nicht, ob der Name Daniel Böcking hier irgendjemand etwas sagt. Daniel Böcking ist stellvertretender Chefredakteur einer Zeitung in Deutschland, einer Tageszeitung, die heißt Bild. Diese Zeitung ist dafür bekannt, dass sie einmal mit die größte ist, weit über 1 Million Auflage. Sie ist bekannt für flotte Überschriften. Bild sprach zuerst mit dem Toten, war mal so eine Überschrift, da war jemand verschollen gewesen und dann Bild hat ihn zuerst interviewt, haben kurze Nachrichten. Und dann auf einmal kommt in dieser Zeitung ein Artikel über die halbe Seite hinweg, ein Coming Out, ein Outing. Da schreibt dieser Daniel Böcking über eine halbe Seite, warum er Christ ist, Christ geworden ist. Der hat in den Medien, als er das geschrieben hat, ganz viel Schimpfe gekriegt. Man nennt das so einen Sturm, der über einen trifft. Ich habe den Mann im Dezember kennengelernt. Und er hat gesagt, wenn du bei Bild arbeitest, bist du gewohnt, dass man dich beschimpft. Die Schimpfe, die ich da gekriegt habe, das war eine besondere Hausnummer. Das war viel. Aber er sagte, das ficht mich nicht an. Er hat erzählt, warum er das gemacht hat. Er hat es gesagt, ich saß eines Tages auf der Couch, ich habe begriffen, wer Jesus ist und habe mir gesagt, ich kann doch nicht hier zu Hause sitzen und der Rest der Welt weiß nicht, wer Jesus ist. Und ich habe eine Plattform. Ich habe ein Magazin, das ist eine Zeitung, die über 1 Million Leser jeden Tag hat. Ich werde das schreiben. Dann haben wir herausgefunden, wie er zum Glauben gekommen ist. Und das finde ich die spannende Geschichte. Da war kein Christ, der ihm irgendwas erzählt hat. Da war keine Gemeinde, die er besucht hat. Der war eigentlich von christlicher Gemeinde weit entfernt. Er war als Reporter für Bild in Haiti, als dort der Tsunami diese Insel verwüstet hat. Und er sagte, ich habe beobachtet die christlichen Ärzte und Krankenschwestern, wie die am Abend gebetet haben für das, was sie im Namen Jesu tun durften. Er sagte, wie kann man Gott danken mitten in all diesem Leid? Und diese Leute danken Gott. Er sagte, abends gingst du auf diese Dächer von den Häusern, da war ja kein Strom mehr, war ja alles dunkel und überall sahst du Feuer leuchten. Und dann hörtest du Lieder singen. Und er begriff auf einmal, dort treffen sich Menschen und beten den lebendigen Gott an und danken ihm mitten in diesem Leid. Und er hat gesagt, wenn dieser Gott, den sie anbeten, einen, dem so viel Leid und Not, Hoffnung und Halt gibt, diesen Gott will ich kennenlernen. Und dann hat er angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann beim Lesen hat er Jesus kennengelernt. Und er hat gesagt, diesem Jesus will ich nachfolgen. Wo immer ich bin, jetzt bin ich stellvertretender Chefredakteur dieses Blattes, das werde ich benutzen. Er sagt, Gott pflanzt dich dahin, wo du blühen sollst. Und das tut er. Ruth und Naomi, bei uns in Deutschland, wir haben Allianz Gebetswoche jetzt Anfang Januar gehabt. Und ich durfte über Ruth 1 eine Andacht halten. Und ich finde, das ist ja ein tolles Buch, tolles Kapitel, das erste. Die meisten kennen den Vers, wo Ruth zu Naomi sagt, dein Gott ist mein Gott, wo du hingehst, werde ich hingehen. Dein Land und dein Volk ist mein Volk, wo du stirbst, werde ich sterben. Ich fand was ganz anderes spannend. Ich habe mich gefragt, weshalb hat Ruth das gesagt? Und sie hat es gesagt, weil sie Naomi beobachtet hat. Naomi, das heißt die Schöne, aber sie hat nichts Schönes erlebt. Als sie zurückkam nach Bethlehem, hat sie gesagt, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Gott hat es bitter mit mir gemeint. Ich habe meinen Mann, ich habe meine Söhne, ich habe alles verloren. Und Ruth hat Naomi beobachtet, wie jemand, der an Gott glaubt, der mit Gott hadert, der Gott nicht versteht, der mit Gott frustriert ist, wie diese Person trotzdem ihren Halt in Gott findet. Und dann sagt, dein Gott ist mein Gott. Diesen Gott möchte ich kennenlernen. Wer so im Leid zu dir steht, Mit dem möchte ich Beziehung haben. Dein Gott ist mein Gott. Stephanus, der gesteinigt wird, sagte, ich sehe den Himmel offen und Jesus zur rechten Seite des Vaters. Wenn wir im Leid sind, sind wir Jesus so nahe, das können wir uns gar nicht vorstellen. Daniels drei Freunde im Feuerofen, auf einmal waren es vier, weil Gott ist mitten bei einem. Das ist die Wahrheit. Kraft seiner Auferstehung und Teilhaben an seinen Leiden. Habt ihr euch jemals gefragt, warum wächst die Gemeinde Jesu Christi, wenn sie verfolgt wird? Wo immer Gemeinde Jesu verfolgt wird, geht vielleicht das Licht etwas runter, etwas dunkler. Wenn du später wieder hinkommst, wirst du sehen, es brennt lichterloh. Wo Gemeinde Jesu verfolgt wird, im Leid ist, ist Jesus da. Und es gibt Verfolgte, die sagen, bitte betet nicht für uns, dass die Verfolgung aufhört. Wir möchten Jesus erleben. Darum geht es. Freut euch in dem Herrn. Alle Zeit. Freut euch. Freude im Herrn ist kein Zuckerlecken, nicht einfach. Da kann Leid, da kann Not sein. Aber er ist da. Meine Mutter ist mit 57 Jahren an Krebs verstorben. In ihrem letzten Jahr hat sie einmal gesagt, wir haben immer so laut verkündigt, dass Jesus bei uns ist. Wir haben es nicht laut genug gesagt. In all ihrem Leid, und sie hatte furchtbare Schmerzen, am Ende hatte sie nur noch vollgepumpt mit Morphium. Sie hat eins begriffen, Jesus ist da, ganz in unserer Nähe. Das ist, was Paulus uns mitsagen möchte über Freude. Freut euch in dem Herrn. Was habe ich davon? Ich habe die Kraft seiner Auferstehung. Ich nehme aber auch teil an seinem Leiden. Und wenn ich das tue, erlebe ich, wie seine Kraft mein Leben verändert und das Leben der Menschen um mich herum. Und Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir ist, die Vergangenheit, mein Fehler, mein Versagen, das konnte ich alles zum Kreuz bringen. Und ich jage jetzt dem nach, was Jesus mir zeigt. Jesus sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Ich möchte da sein, wo Jesus ist. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Sind wir davon überzeugt? Dieser Daniel Böcking, der ist ja jetzt eine christliche Koryphäe. Ne? Alle Frommen sagen, das ist einer von uns. Ja? Und jetzt wollen sie herausfinden, denkt der auch wie wir? Hat er auch unsere Frömmigkeit? Ja? Und dann hatten wir so eine Fragestunde und dann kommen so die Fragen, ja, wie stehen Sie denn zu dieser Sache? Was halten Sie denn davon, dass Homosexuelle getraut werden bei uns in der Kirche? Und du könntest sehen, wie dieser Mann, noch ein verhältnismäßig junger Christ, der atmet nur einmal kurz durch und sagte, wisst ihr Leute, für viele Dinge habe ich überhaupt keine Antwort. Ich werde herumgereicht. Ich bin in Hillsong-Gemeinden, ich bin in Brüdergemeinden, ich bin in lutherischen Kirchen, ich bin überall. Ja. Und ich lerne ganz viel über Christen und was sie glauben und welche Traditionen sie haben. Und ich habe auch bei all diesen ethischen Fragen, ich habe mal einen älteren Bruder gefragt, 80 Jahre alt, der hat mir gesagt, weißt du, das ist der Gang dieser Welt. Du wirst es nicht stoppen können. Folge Jesus nach. Und er sagte, das ist, was ich tue. Für vieles habe ich noch keine Antwort. Aber ich habe eins, ich weiß eins. Ich will Jesus nachfolgen. Ich will da sein, wo Jesus ist. Und ich habe einen Wunsch für uns, für mich. Und deshalb danke für diesen Text, weil das ist auch für mich etwas. Ich möchte da sein, wo Jesus ist. Und wenn dieser Platz bedeutet, dass wir Opfer bringen, dass wir leiden, dass es uns nicht gut geht, nicht schlimm. Jesus ist da. Und wo Jesus ist, da ist Freude. Da ist Kraft und da ist Segen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist ein Gott, der ja wahr ist. Und weil du wahr bist, können wir uns freuen. Freuen an der Gemeinschaft mit dir, an der Kraft, die du schenkst. Ja, Kraft im Leiden, an allem, was du uns gibst. Wir loben und preisen dich. Und Vater, ich bitte dich, dass wir uns nicht ablenken lassen von dieser Freude, die wir in dir haben. Lass uns nicht hineinfallen in Gesetzlichkeit, in Leistungen und Dinge, die wir machen können. Du hast alles gemacht. Und dafür beten wir dich an. Und wir bitten dich um deinen Segen. Amen.